Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da sein wird. Jesus Christus. Amen. Wir wollen noch einmal kurz still werden. Herr Jesus, gib jetzt Licht von oben, auch für diese Geschichte, die in vorsintflutlicher Zeit uns jetzt berichtet, was dort geschehen ist. Amen. Wir wollen das, was um die Ararat-Geschichte, den Berg, jetzt biblisch für uns verfügbar ist, miteinander lesen. Jeder hat, denke ich, so einen Beipackzettel. Und dann können wir 1. Mose 7, 11 bis 8, Vers 4 miteinander lesen. Wer eine eigene Bibel hat, dem empfehle ich, das in der eigenen Bibel zu lesen, weil es einfach der Wiedererkennungseffekt dann größer ist. Und das ist immer etwas Gutes. In dem 600. Lebensjahr Noahs, am 17. Tag des zweiten Monats, an diesem Tag brachen alle Brunnen der großen Tiefe auf und taten sich die Fenster des Himmels auf. Und ein Regen kam über die Erde 40 Tage und 40 Nächte. An eben diesem Tage ging Noah in die Arche mit Sem, Ham und Japhet, seinen Söhnen, mit seiner Frau und den drei Frauen seiner Söhne, dazu alles wildige Tier nach seiner Art, alles Vieh nach seiner Art, alles Gewürm, das auf Erden kriecht nach seiner Art und alle Vögel nach ihrer Art, alles, was fliegen konnte, alles, was Fittiche hatte, das ging alles zu Noah in die Arche, paarweise von allem Fleisch, darin Odem des Lebens war. Und das waren Männlein und Weiblein von allem Fleisch, und sie gingen hinein, wie denn Gott ihnen geboten hatte. Und der Herr schloss hinter ihm zu. Und die Sintflut war 40 Tage auf Erden, und die Wasser wuchsen und hoben die Arche auf, trugen sie empor über die Erde. Und die Wasser nahmen überhand und wuchsen sehr auf Erden, und die Arche fuhr auf dem Wasser. Und die Wasser nahmen überhand und wuchsen so sehr auf Erden, dass alle hohen Berge unter dem ganzen Himmel bedeckt wurden. 15 Ellen hoch gingen die Wasser über die Erde, sodass sie ganz bedeckt wurden. Da ging alles Fleisch unter, das sich auf Erden regte, an Vögeln, an Vieh, an wildem Getier und allem, was wimmelte auf Erden, und alle Menschen. Alles, was Odem des Lebens hatte auf dem Trockenen, das starb. Und so wurde vertilgt alles, was auf dem Erdboden war, vom Menschen an bis zum Vieh, zum Gewürm und zu den Vögeln unter dem Himmel. Das alles wurde von der Erde vertilgt. Allein Noah blieb übrig und was mit ihm in der Arche war. Und die Wasser wuchsen gewaltig auf Erden 150 Tage. Da gedachte Gott an Noah und an alles wildige Tier und an alles Vieh, das mit ihm in der Arche war. Und ließ Wind auf Erden kommen und die Wasser fielen. Und die Brunnen der Tiefe wurden verstopft samt den Fenstern des Himmels und dem Regen vom Himmel wurde gewehrt. Da verliefen sich die Wasser von der Erde und nahmen ab nach 150 Tagen. Am 17. Tage des 7. Monats ließ sich die Arche nieder auf dem Gebirge Ararat. In der Ebene zwischen diesen Quellflüssen Araxes und Tigris zieht sich Armenien, die Türkei und der Iran hin. Wer das mal auf einer geografischen Karte sich anschaut, es ist so ein Dreiländereck. Und da streckt sich dieser gewaltige Bergkoloss in die Wolken. Der eine westlich 5137 Meter, der andere östlich mit einer Erhebung von knapp 4000 Metern. Kuhinu, das ist der Berg Noah, nennen ihn die Einwohner diesen Doppelberg mit diesen zwei verschiedenen Gipfeln. Ararat nennt ihn die Bibel und das Abendland. Auf ihm, zwischen den beiden Höhen, ließ sich jetzt die Arche Noah mit Noah und seiner Familie nieder. Sie wurden aus dem großen Schiffbruch dieser alten Menschheit in der Sintflut gerettet. Noch lange, lange sind in Sagen über dieses ganze Ereignis hinterher, ja, wie soll ich sagen, die Berichte herumgegangen Und sogar die Trümmer der Arche wurden teilweise noch zur Zeit Noah, zur Zeit Jesu dort auch präsentiert, könnte man fast sagen. Ein Kloster, was in diesem großen Erdbeben 1840, was dort in diesem armenischen Bereich war, den gesamten Ararat in eine Wüste verwandelt hat. In diesem Katharinenkloster hatte es jede Menge Manuskripte und auch Holzgegenstände, Kreuze und so weiter gegeben, die alle dann mit diesem Erdbeben verschwunden sind. Wurde alles verschüttet. Und damit hat sich eine ganz große, eine Auraschlucht in diesem Krater, in diesem Ararat gebildet. Josephus, dieser jüdische Schriftsteller zur Zeit Jesu, hat eben auch erzählt in Sagen und auch in schriftlichen Zeugnissen, was letztendlich von der Arche noch übrig gewesen war. Die Arche und der Ararat, ein Fluchtplatz, ein Rettungsplatz in dieser großen Wasserwüste der Sündflut. Auf dem Ararat verließ Noah mit den Seinen dann auf des Herrn Geheiß und Wink diese Arche. Und sie war ja letztendlich ein Jahr lang, man muss sich das mal vorstellen, ein Gefängnis für Mensch und Tier. Ein Asyl in nicht vorstellbarem Ausmaße. Es ist die Geschichte von der großen Flut, der Urkatastrophe, deren verheerende Gewalt letztendlich auch in Sagen vieler Völker, man kann um den ganzen Globus herum Sagen finden, die von der Arche und von der großen Flut berichten. Nachträglich natürlich, nicht vorher. Und unendliche Wassermassen fluten diesen Berg, ein unendliches Meer an Wasser, was letztendlich, soweit das Auge reicht, uns präsentiert wird. Jetzt, was ist geschehen? Es reute Gott, heißt es da, dass er den Menschen gemacht hatte. So lesen wir das. Denn sie wollten sich von seinem Geist nicht mehr strafen lassen. Und wir sehen die Parallelen zur heutigen Weltzeit. Ich denke, da braucht man gar nicht viel sagen. Und jetzt beschließt Gott, ich will diesen Menschen, den ich geschaffen habe, von der Erde vertilgen. Ich werde nachher noch darauf eingehen. Und jetzt beschließt Gott es bei sich selber, ganz seltsam, dass das hier so dasteht. Es ist eine moderne Geschichte. Auch heute haben wir eine Menschheit, die sich von Gottes Geist nichts mehr sagen lassen will. Ich habe jetzt das über den Gemeindehilfsbund noch mitgekriegt. Es war eine Demonstration für das Recht auf Leben in Berlin und auch in Köln. Und in Hamburg haben sie die Autonomen, habe ich ein Plakat gesehen, Fuck Gott, komm mit nach Berlin für 20 Euro. Also das waren nicht unbedingt die Demonstrationsteilnehmer, sondern das waren die Leute, die dort letztendlich sich in beschämender und in gottloser Weise äußern wollten gegenüber dem Recht auf Leben. Und jetzt schickt Gott, wenn diese Menschen in ihrem Starrsinn und in ihrem Eigensinn festhalten wollen, es geht nicht darum, dass einer mal verirrt. Es geht auch nicht darum, dass man immer wieder mal fällt und dann Buße tut. Aber hier handelt es sich um gravierende Verstockung. Und wir sehen es ähnlich wie bei dem Volk Israel. 2. Chronik 36 heißt es, die Sünde war so hoch, dass keine Umkehr mehr möglich war. Das erschüttert mich. Bis ins Mark hinein. Kann Gott solch es zulassen, bis keine Umkehr mehr möglich war? Das sind verbitterte, furchtbare Aussagen, die uns bis ins Mark hinein eigentlich erschüttern müssen. Und trotzdem, einer kommt durch die Flut hindurch. Einer. Jetzt muss man sich denken, ich habe ja mal über Noah hier in letzter Zeit etwas gesagt, über Henoch und die Zeit vor der Sintflut. Also da waren nicht nur irgendwie so 25 Leute mit Baströckchen da rumgesprungen, sondern wir haben hier eine Population, man kann das vom biologischen her von, berechnen, wir werden bis zu 5 oder 6 Milliarden Menschen auf dieser Erde gehabt haben vorher. Ja, die Population wächst nachher gegen Ende dieses Zeitalters exponentiell. Und sie sind alle weg. Alle. Bis auf die 8. Wie kam es, vielleicht jemand gefragt haben, du, wie kam es hinterher, dass du gerettet wurdest? Das ist die entscheidende Frage. Wie kam es? Der Hebräer sagt das in Kapitel 11 der großen Glaubensgalerie. Durch den Glauben hat Noah Gott geehrt, die Arche zubereitet zum Heil seines Hauses, da er ein göttliches Wort empfangen hatte, was man noch nicht sah. Was heißt Noah? Henoch heißt der Knecht des Herrn. Noah ist der Tröster, der Ruhe bringt. Merken wir etwas, dass hier schon der Heilige Geist vorgeschattet uns begegnet. Und jetzt stellt man sich vielleicht einfach mal vor, dieser Mann fängt an, mitten irgendwo, wir wissen es nicht, auf dem Land anzufangen, nicht nur einige Stämme zusammenzulegen, sondern das Holz zu bearbeiten und zusammenzusetzen. Und je größer das Ding wurde, 150 Meter lang, 25 Meter breit, 15 Meter hoch, die Maße sind in der Bibel alle abgeschattet. Das lässt sich nicht irgendwie im Hinterhof machen. Da brauche ich also schon, das ist also anderthalb Fußballfelder. Ja, das kann man nicht so verstecken. Und dann kommt da vielleicht irgendjemand und wundert sich und fragt, du Noah, jetzt was machst du denn da? Und Noah sagt, der Herr hat es mir gesagt. Der andere hat vielleicht dumm geguckt, ist weitergegangen. Er hat es vielleicht im Ort erzählt. Ach, der Noah, ha, das ist so ein Spinner. Lass den ruhig machen. Wir haben genügend Bäume, das reicht auch für uns. Aber Noah baut weiter. Die Sache erregt größere Aufsehen. Dann kommt die Zeitung vorbei und fragt, du Noah, jetzt erzähl uns doch mal was, ich würde gerne einen Artikel schreiben. Wie kommt's denn? Der Herr hat es mich geheißen. Ach, und weiter? Der Herr hat es mir gesagt. Ja du, das kann doch nicht alles sein. Das kann ich doch nicht in der Zeitung schreiben. Ja.
Aber um es mal real zu machen, ich hatte doch bestimmt auch Hilfe.
Die kommen noch. Okay. Die kommen noch. Ja, die kommen noch. Ja. Der Herr hat es mir gesagt. Und das nimmt immer größere Kreise. Dann kommen sie von der Hauptstadt. Die Abgeordneten. Du Noah, wir haben gehört, du machst da was. Jetzt erzähl mal, wie kommt's denn? Der Herr hat es mir gesagt. Oh. Dann kommen die Wissenschaftler und sagen, du also Noah, das was wir gehört haben mit Flut und so, das geht gar nicht, wir haben es berechnet. Es geht nicht. Der Herr hat es mir gesagt. Vielleicht hat Noah sogar selber in den Nachtstunden, wo er über den Plänen dieser Arche gebrütet hat und dachte, Mensch, wo mache ich den Balken und dies und jenes und die Kammern und so weiter, da kommt der Riesentor, wie soll ich das richtig machen und auch richtig zupeche und so, dass das Wasser nicht reinläuft. Vielleicht hat es ihm auch geheißen, du Noah, das geht nicht. Sein Verstand hat rebelliert und sagt, du Noah, also wenn wir mal ehrlich sind, ich glaube, ich bin ein bisschen ein Spinner, gell. Der Herr hat es mir gesagt. Und dann öffnen sich auf einmal die Brunnen der Tiefe. Die Fenster des Himmels tun sich auf, das ist ja alles beschrieben. Tag und Nacht rauscht der Regen in Strömen, das Erdreich schwimmt weg. Der Bach wird zum Fluss, der Fluss zum reißenden Strom. Und auf einmal sieht man kein Land mehr. Dann sieht man nur noch See und Meer. Kein Ufer mehr. Ein riesiger Ozean überflutet das offene Land. Höher und höher steigt die Flut. Es wird berichtet, 15 Ellen, 7 bis 8 Meter über normal Null. Alles, was lebt, wird begraben. Das heißt 15 Ellen über die höchste Erhebung. 7 bis 8 Meter, wenn ich es umrechne. Ja, ja, über den höchsten, über die höchste Stelle. Aber siehe, dort auf dem Wasser, was ist denn das? Was ist denn das für ein Holzkasten, der da drin schwimmt? 8 Menschen sind eingeschlossen. Drangvolle Enge, viele Tiere, lauter Kammern, kein Fenster. Ja, was ist hier los? Ein Schiff, steuerlos, ruderlos, orientierungslos, auf diesem Meer, was sich dort gebildet hat. Eine unheimliche Fahrt. Noah weiß selber nicht, wo es hingeht. Und diese Ausmaße dieses Schiffes, man hat es berechnet, sind genau so, dass dieses Schiff nie kentern kann. Alles optimal, aerodynamisch und wasserdynamisch konstruiert. Und dieses schippert und wackelt und schaukelt auf dem Wasser. Oben ein ganz kleines Fenster. Weißt du, warum oben? Na, wenn es unten wäre, würde es nur Wasser reinlassen, ist auch klar. Aber, dass man immer den Blick nach oben einnehmen musste, wenn man ein klein wenig an das Licht hin wollte. Und dann, die Eingeschlossenen haben auch gar keine Möglichkeit. Heute hätte man gesagt, Mensch, hol mal dein GPS raus, guck doch mal schnell, du hast doch dein Handy parat, Mensch, ruf doch mal 110 an, vielleicht haben die eine Ahnung, was jetzt los ist. Nichts. Warten. Warten, warten. Völlig preisgegeben, völlig ausgeliefert in die Hände Gottes. Man muss sich das ja mal so vorstellen. Ich habe das extra so ein bisschen ausgeführt, um uns zu verdeutlichen, wie notvoll und wie schwierig und wie menschlich aussichtslos diese Situation eigentlich für diese 8 Leute war. Und vielleicht gab es auch so einen kleinen Aufruhr innerhalb der Mannschaft. Du Noah, du hast doch gesagt, wann hört denn das endlich auf? Wir sehen ja überhaupt nicht drüber hinaus. Es wird ja alles immer furchtbarer. Und die Tiere stinken so. Und der Elefant, der brüllt dahinter. So, was machen wir denn jetzt? Ja, völlig aussichtslos. Und dann die tägliche Frage und Anfechtung, hat Gott uns vergessen? Wo ist denn dieser Gott, der dir das befohlen hat, der gesagt hat, du, jetzt bau das Ding. Dass das jetzt da so rumschwimmt, ist ja in Ordnung, aber wir wollen auch mal wieder raus. Frischluft. Es tut gut. Wir wollen auch mal wieder einen Spaziergang machen. Man kann sich's ausdenken. Nein und nochmals nein. Gott hat Noah nicht vergessen. Er hat die ganze Zeit über ein waches Auge darüber gehabt, wo dieses Schiff hinmarschiert. Und es hat dann genau geheißen, da gedachte Gott an Noah. Jetzt nicht, dass du denkst, der wäre ein bisschen, wie soll ich sagen, schon ein wenig dement angesetzt. Also, der Noah ist auch noch da, haben wir ganz vergessen, ja? Überhaupt nicht. Er hat die ganze Zeit dran gedacht. Aber jetzt schreibt dieser Mose uns mit diesem da gedachte Gott an Noah, jetzt tut sich was. Ist immer so. Gott hat bei der ganzen Sache in Ägypten, wo Israel dort geknechtet war, genau hingeguckt. Da durfte keiner zu viel hinschlagen. Und dann heißt es, da gedachte Gott an sein Volk Israel. Und mit diesem da gedachte, da geht's los. Jetzt kommt der große Rettungsplan. Jetzt wird sich alles ändern. Und dann Ein großer Ruck. Der Kasten hängt irgendwo. Das haben Sie wahrscheinlich alle gehört und gemerkt. Die Tiere sind durcheinander gepurzelt. Die Arche stand vielleicht ein bisschen schräg. Wer weiß, keiner war dabei. Auch die Bildzeitung nicht. Und siehe, von Gottes Hand gesteuert, von Gottes Hand genau an den Platz gebracht, wo die Arche hin sollte. Keinen Zentimeter zu weit, keinen Zentimeter zu kurz. Genau in der richtigen Lage setzt sie dort auf dem Ararat auf und dann war Ruhe. Schweigen. Alle haben sie gedacht, juhu, jetzt endlich können wir raus, bricht die Tür. Nein, wir kennen die ganze Sache mit den Tauben und mit den Vögeln. Wir kennen auch die Ungeduld. Und das muss den Noah vielleicht noch mehr Kraft gekostet haben. Zu warten, Gott hat die Tür zugemacht, jetzt macht Gott auch die Tür wieder auf. Bis er die Tür endlich aufmacht, geht ja noch einmal Monat um Monat dahin. Dieses Warten. Drei Punkte sollen uns jetzt begleiten. Land unter, Land in Sicht und Land unter den Füßen. Land unter. Ich wohne ja in Bremen, da weiß man, was Land unter heißt. Wenn dann das Wasser von der Weser bei der Flut einfach nicht mehr aufhören will zu wachsen. Noah vollendet die Arche und jetzt sind die Zimmerleute da, die vielleicht mitgeholfen haben. Und sie sehen, dann kommt dieser Tag, der kam, wo die Brunnen der Tiefe aufbrachen. Alles Fleisch ging unter. Was mögen sie gedacht haben? Wir haben am Anfang gedacht, oh komm, es gibt ein gutes Geschäft hier. Aber danach, der Noah, komm, lass machen. Hauptsache der zahlt pünktlich. Das ist uns wichtig. Wie mag es den Menschen zumute gewesen sein, als sie die Brunnen der Tiefe aufbrachen? Als die Überschwemmungen auf einmal da waren, auf einmal waren die Autos zu Schiffen geworden und zu Booten und man hat keine Straße mehr gesehen. Haben sie vielleicht spöttisch gelächelt? Oh, man könnte ja fast meinen, der Noah hat recht gehabt. Und dann wurden sie doch unruhig, wie die Wasser immer weiter stiegen. Soll das denn vielleicht doch wahr sein, was der Noah gesagt hat? Aua. Und die Wasser stiegen weiter. Ja, jetzt ging es ihnen an den Kragen. Meine schöne Zimmereinrichtung, die ist auch schon von oben her feucht. Wir müssen raus. Wir müssen höher. Ja, wenn wir uns auf den Berg da hochretten, da kommt das Wasser im Leben nicht hin. Und jetzt begannen sie sich vielleicht auch einander anzuklagen. Ich habe ja dem Noah glauben wollen, aber du hast gesagt, das stimmt nicht. Man hat sich Vorwürfe gemacht. Wir hätten doch dem Noah geglaubt, rief das einfache Volk. Aber was haben denn unsere Wissenschaftler gesagt? Das Wasser reicht auf keinen Fall. Das sind die Angeschmierten. Und unerbittlich stiegen diese Fluten. Und am Ende haben sie sich selber angeklagt. Hätte ich doch. Und dann gingen diese Anklagen im Rauschen des Wassers unter. Immer weiter stieg das Wasser. Und jetzt fingen sie an zu schreien. Sie fingen an zu beten. Sie fingen an, sich freizuschaufeln. Vielleicht noch einen Meter höher, noch einen Meter. Vielleicht hebt das Wasser irgendwann, hört es auf. Nein, sie fluchten am Ende Gott. Wie es in der Offenbarung auch heißt. Sie verkrochen sich in Höhlen und wollten nicht und starben. Vielleicht hat auch einer der Bauleute versucht, noch in die Arche reinzukommen, dass er hingehauen hat, vielleicht sogar mit dem Hammer oder mit dem Pickel oder was weiß ich. Du, mach auf, Noah, ich habe dir doch geholfen, ich habe doch mitgearbeitet. Du kannst mich doch nicht hier alleine lassen. Aber die Tür blieb zu. Gott hat sie verschlossen. Das ist das Erschütterndste vielleicht auch. Man hat an der Errettung mitgearbeitet und geht doch verloren. Und so ist alles Fleisch untergegangen. Wie haben die braven Leute gerufen? Sollen wir denn mit den Lumpen und Verbrechern auch umkommen? Das muss doch was gezählt haben bei Gott dort oben, dass wir immer anständig waren. Wie haben die Könige gerufen, sollen wir auch mit den Tagelöhnern und mit den einfachen Bettlern umkommen? Was ist denn hier los? Wie haben die Jungen geschrien, sollen wir mit den Alten umkommen? Ja. 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 Gott macht ernst. Alles Fleisch, heißt es, hat den Weg verderbt. Alles Fleisch. Nicht nur ein bisschen. Die Humanisten sagen, naja, gewisse Defizite sind doch zu erkennen. Kein Thema. Aber der Kern ist doch gut. Und da müssen wir dran arbeiten. Die Umstände, das ist. Die Umstände sind niedrig. Und wenn wir die gut gestalten, na dann kommt doch was raus. Wenn wir nur denen, die hier reinströmen, genügend Geld geben, na dann werden sie gut tun. Und jetzt hat Gott noch eine Frist gegeben, 120 Jahre. Und dann brach das Gericht und das Entsetzen herein. Verkauft, nicht bekehrt. Sie tranken, sie freiten. Ach, lass doch den lieben Gott einen guten Mann sein. Wir wollen doch leben, wir wollen Freude und Spaß haben. Und sind alle dahingerafft. Verloren, das ist das furchtbarste Wort, das ich in der Bibel kenne. Verloren. Alles Fleisch ging unter. Vögel, Vieh wird extra aufgezählt. Sogar das Gewürm. Alles geht unter. Alles ist verderbt. Nur diese 8, Noah und seine Familie. Warum sind sie denn letztendlich gerettet worden? Und jetzt haben wir genau dasselbe Phänomen, wie bei Abraham schon zu berichten und zu erleben ist. Die Gerechtigkeit kommt durch den rechtschaffenen Arbeitssinn. Natürlich nicht. Die Gerechtigkeit kommt durch den Glauben. Das ist es doch. Auch bei Abraham haben wir das schon. Und die ganzen Hebräer 11, die Glaubensliste, alles durch den Glauben. Und nichts anderes hat Noah vor diesem Untergang gerettet als der Glaube. Und jetzt siehst du, der Glaube ist nicht irgendwie so ein Fantasiekonstrukt, dass wir eben so ein bisschen eine Gefühlswelt uns da anduseln und denken, naja, wenn man so ein bisschen high ist und so ein bisschen ach nett und die Gefühle sind schön, dann ist das schon so. Nein, der Glaube ist alleine dadurch sichtbar, dass ich mich auf das, was Gott sagt, stütze. Mehr nicht. Bei Abraham sehen wir das. Gott spricht zu ihm, geh aus diesem Land und er macht es. Er stützt sich drauf. Bei Noah sehen wir, bau diese Arche und er fängt an, dieses Unmögliche anzugreifen und macht es. Und so haben wir die ganzen Glaubenshelden und bis ins Neue Testament hinein. Sie haben die Offenbarung Gottes und tun es. Die letzte Offenbarung Gottes ist das Kreuz gewesen. Sein Sohn. Und wer den Sohn nicht hat, der hat das ewige Leben nicht. Dann kann er noch so viel gute Werke tun. Spenden, Arbeitsbescheinigungen, Spendenquittungen, Hochzeitsbescheinigungen, Konfirmationszettel, Taufbescheinigungen. Du kannst alles in die Waage schmeißen. Und es wird verbrennen. Allein der Glaube an diesen gekreuzigten Jesus wird erretten. Und nichts anderes ist dieses Bild, ja, Noah und die Arche. Es ist letztendlich das Bild des Kreuzes im Alten Testament hier abgebildet. Es ist ein Wunschbild des modernen Menschen. Und ich sage modern, ist der falsche Begriff. Der Mensch ist schon seit Noahs Zeiten modern gewesen. Er hat immer gedacht, es wird schon irgendwie reichen. Und Gott wird schon Augen zudrücken bei mir. Ich bin doch eigentlich gar nicht so schlecht. Oh, habe ich schon oft gehört. Und wenn man dann sagt, nein, dann hätte Jesus nicht sterben brauchen. Und dann kommt erstmal so ein bisschen Fragezeichen in ihr Gesicht hinein. Erlebt man dann auf der Straße. Und manche sagen, ja, Gott, der soll doch segnen, vergeben und uns das Gute zukommen lassen. Aber Fluchen und Zorn und oh nein, das ist doch ganz furchtbar. Dann haben wir nur eine Seite der Medaille. Eine Goldmünze, eine Münze hat immer zwei Seiten. Die eine Seite ist, wenn ich einen Euro nehme, die Eins, und auf der anderen Seite ist noch etwas drauf. Ja, und dort sind die Gesetze und Rechte eigentlich abgebildet, die wir auch halten sollen. Gottes Zorn ist vom Himmel her offenbar worden, nicht nur hier zur Zeit Noahs. Gottes Zorn ist dort am Kreuz sichtbar geworden. Dort entlädt sich der Zorn Gottes auf einen einzigen Punkt und verschlägt seinen eigenen Sohn. Man muss sich das mal vorstellen. Dort ist die Blitzableitung des Zornes Gottes über dieser Welt. Heute kommt dieser Zorn Gottes nicht mehr in Form von diesen Katastrophen, wobei 2. Petrus 3 uns ja deutlich gesagt wird, dass die Welt einmal dann auch nicht im Wasser, sondern im Feuer untergehen wird, wenn das Gericht ist. Und wir sehen heute auch schon punktuell, wie der Zorn Gottes sich über einigen Völkern und über einigen Gegenden letztendlich auslädt. Und der kommende Gerichtstag kommt so sicher wie die Wiederkunft Jesu. Solltest du Jesus noch nicht als deinen Herrn und Retter haben, dann rate ich dir nur, nicht als Drohung, sondern für dich, dass du gerettet wirst. Dass du Jesus als dieses Rettungsanker, als diesen Ararat, diesen Ort des Erbarmens besteigst, um dort letztendlich dein Heil auch in Empfang zu nehmen. Da gedachte Gott an Noah. Psalm 90, Vers 7, das macht dein Zorn, dass wir so vergehen. Das macht dein Grimm, dass wir so dahin müssen. Ja, wir sehen es am Sterben Jesu, wie grausam die Sünde letztendlich dort abgeurteilt wird. Es gibt nichts Furchtbares als einen Kreuzestod. Tag und Nacht ergeht dieses Todesurteil vom Himmel an uns jetzt, dass wir aufwachen. Und keiner ist da ausgenommen. Kann keiner sagen, ah ja, ich bin da nicht mit dabei beim Sterben. Ja, der Woody Allen sagte das mal, ich fürchte den Tod nicht. Hauptsache, er lässt mich in Ruhe. Ja, das sind alles so Sprüche, wo ich denke, aua, er hat den Ernst der Lage nicht verstanden. Da gedachte Gott an Noah. Mitten im Gericht geschieht es, dieses Gedenken Gottes. Und jetzt ruft dir dieser Gott des Alten Testamentes, und er ist genau dasselbe wie im Neuen Testament, so fürchte dich nicht. Ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Und wenn du durchs Wasser gehst, will ich bei dir sein. Und wenn du die Ströme sollen dich nicht ersäufen. Wenn du durchs Feuer gehst, dann soll dich die Flamme nicht versengen. Das ist kein leeres Wort. Das ist kein Strohgedresche. Das sind keine Phrasen, sondern das ist Realität. Und ich kann nur selber aus meiner eigenen Erfahrung sagen, wir haben bei 110, 120 beim Motorradfahren von der Maschine abgestiegen ist, nicht weil man den Kick, den besonderen, gewünscht hätte, sondern weil das Hinterrad zusammengebrochen ist und es ist uns nichts passiert, da wusste ich etwas vom Gerichtshandeln Gottes auf einmal. Da habe ich gesehen, Thomas, du hättest in der Hölle sein müssen. Wenn du jetzt nicht aufwachst und umkehrst, wird es noch schlimmer. Und dann haben meine Frau und ich uns aufgemacht auf den Weg, um Jesus zu suchen und zu finden. Ein zweites Land in Sicht. Schau den Ararat an. Es ist ja das Tor zur zweiten Heimat, könnte man fast sagen. Das Paradies als die erste Heimat. Dort hatte sich das Menschengeschlecht über die Erde hätte ausbreiten sollen. Ja. Und das alte Geschlecht war aber um der Sünde willen untergegangen. Und jetzt haben wir auf dem Ararat die erste Wohnung der neuen Menschheit, die neue Heimat. Sie hatte wenig mit dem Glanz des Paradieses zu tun. Die Höhen des Ararats ohne Quellen, ohne Wasser, bedeckt mit kein Wald, Schnee, Sturm, das war dort zu finden. Ja, Ararat ist ein brutaler, furchtbarer Vulkan. Jeden Nachmittag ziehen dort aus geografischen Gründen ersichtlich Stürme auf, die also den ganzen ab 3000 Meter in eine Schneewüste verwandeln. Und dieses große Erdbeben hat diese starke Schlucht und man nimmt an, dass auch damit die Arche in zwei Teile zerrissen wurde. Die Aura-Schlucht ist genau dort, wo man noch Teile der Arche heute über Satellit finden kann. Land in Sicht. Der Ararat als Wiege einer neuen, gegenwärtigen Menschheit. Die Stammeltern im Paradies und Ararat sind eigentlich sehr verschieden. Ja? Unschuldig und gottesebenbildlich haben wir es auf der einen Seite ohne Sünde und hier eine verderbte Menschheit, die trotz allem durch Gottes Wohlgefallen und Gottes Gnade weitergeführt wird. Der Sünder, der hier letztendlich freigesprochen wird. Und als Kinder des geretteten Noahs haben wir unsere Existenz allein in der Gnade und im Erbarmen Gottes zu suchen. Nirgendwo anders. Nirgendwo anders. Der furchtbare Fluch der Erbsünde macht sich auch nach der Sintflut. Es ist ja wie so ein Flaschenhals, ja. Die Biologen nennen das den Flaschenhalseffekt hier mit der Sintflut, hindurchgepresst werden. Die Leute, die aus der Arche errettet sind, sind nicht unbedingt Menschen einer ganz neuen Menschheit. Ja, das, was man heute will, durch Transformation und Transhumanismus. Man möchte den neuen Menschen schaffen, ja, der mittels Technik und Computer und allem möglichen Scherzen, ja, Unsterblichkeit, wie es Yuval Harari sagt. Sie wollen Unsterblichkeit, den Tod letztendlich ausmerzen. Sie sehen alle, dass mit dem alten Menschen es schwierig ist. Den kriegen wir nicht domestiziert. Und jetzt kommen die Transhumanisten, ja, mit ihrer Gentechnik und allem anderen. Wir müssten da mal einen Vortrag machen darüber. Ist hochinteressant, was heute alles gemacht werden kann und was sie wollen. Das ist es. Und dafür, für diese neue Welt, haben wir viel zu viele Leute. Die Superreichen sollen dort Platz haben und alle anderen verschwinden. Eine zweite Sintflut, die sie letztendlich produzieren wollen. Aber da müssen wir ein andermal drüber reden. Der zweite Adam ist in dieser neuen Welt immer noch der erste. Und Gott schafft diesen neuen Menschen selber. Der zweite, der echte zweite Adam, sagt das Paulus, ist Christus. Und damit schafft Gott das Neue und nicht wir. Das zerknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht nicht auslöschen. Trotz aller Sündenschuld ist die Menschheit weitergeführt. Noah steigt als geretteter Sünder heraus, nicht als neuer Mensch, sondern allein aus Gnaden als geretteter Sünder. Und er ist, so traurig das ist, wessen Vorfahre? Deiner und meiner Vorfahren. Deswegen bleiben wir in dieser Sündenspur und müssen herausgerettet werden. Wir sind alle Nachkomme Adams. 1. Mose 5 kann man es nachlesen. Zum Bilde Seths, zum Bilde Adams heißt es dort. Wir haben leider dieses Zerrbild an uns durch die Sündenfallverfluchung, eigentlich kann man sagen, sind wir immer noch gefallene Sünder. Und ein solcher Blick auf den Ararat muss uns eigentlich mit einer tiefen Dankbarkeit erfüllen. Gegen Gott, schon als Kinder Adams sind wir eigentlich zu einem reichen Dank verpflichtet und als Kinder Noahs noch mehr. Weil eigentlich, wenn es nach mir gegangen wäre, hätte ich gesagt, so, zack, wie die Fliege an der Wand, weg damit, wir machen was ganz Neues. Aber Gott erlaubt es sich, einen Reparaturbetrieb über 6000 Jahre anzuleiern. Und das Unheimliche ist, dass er dazu sogar zum Ziel kommt, trotz allem Widerwärtigen, was sich gegen ihn auftürmt. Was macht Noah gleich nach der Ankunft auf dieser neuen Erde? Das Tor ist offen. Genau, die Tiere strömen alle hinweg. Und was macht er? Er baut sein Eigenhaus. Natürlich. Genau. Ich tue einfach ein bisschen zum Mitdenken anregen. Natürlich, das Erste, was er baut, ist ein Altar und opfert die Tiere, die er hatte mitnehmen müssen. Deswegen hat er immer von den reinen 7 mitnehmen müssen. Und von den anderen waren 2 gekommen. Also, das zeigt doch ganz deutlich, wie Gott schon vorgearbeitet hat, dass er hier letztendlich diesen neuen Dienst, auch des Opferdienstes, aufrichten kann. Brandopfer ist immer ein Ganzopfer. Noah hat sich hier ganz letztendlich Gott zur Verfügung gestellt. Wieder neu. Man hätte auch sagen können, okay, jetzt ist die Flut vorbei, jetzt geht es deutsche Vita, das schöne Leben los. Ja. Wir bauen uns ein schönes Haus und dann leben wir gut. Nein, auch Noah gibt sich wieder ganz auf den Altar und die ganze Erde wird verbreitet. Das ist das Ungeheuerliche. Das Neue, was jetzt kommt, ist eigentlich das Alte, aber in neuem Kleide. Ein letztes noch Land unter den Füßen. Denk an den Ararat, hier stiftet Gott dann auch den neuen Bund. Das Regenbogenzeichen ist nicht, außerdem sind es dann nur 6 Farben, Gender koloriert, sondern es ist 7-fach mit 7 Farben versehen, der Regenbogen. Und dort schließt Gott wieder, nicht der Mensch mit Gott, sondern Gott schließt mit dem Menschen. Wir sehen es immer, der Mensch schließt mit Gott und nicht wir mit ihm. Gott gibt sein Ja auf dieses Brandopfer als ein gültiges Opfer. Und da haben wir es letztendlich schon, wie bei Christus auch. Er ist das Ganzopfer Gottes für die ganze Welt. Und jetzt haben wir in diesem Bund 2 verschiedene Weltordnungen, die hier letztendlich aufgerichtet werden. Einmal die sittliche Weltordnung und einmal die natürliche Weltordnung, die Noah und das Geschlecht bis an das Ende der Tage auch dann bekommen. Wir sehen immer, wenn die äußerlichen Gesetze zerbrechen, wir sehen das bei uns ganz deutlich, erst schiebt man die 10 Gebote alle zur Seite, 1950 im Grundgesetz, kann man nachschauen, haben wir so gut wie alle biblischen Gesetze noch verankert. Heute sind es vielleicht noch 1 oder 2. Alles hat man rausgeschmissen. Und was passiert? Die Ethik zerbricht in einer Weise, die dafür verantwortlich sind, ungeheuerlich ist. Wir haben natürlich gedacht, der gute Mensch, der wird es auch ohne Gott schaffen. Nein, die Ethik zerbricht in einer Weise, die uns zum Schauern anregt. Und jetzt haben wir einmal die sittliche Weltordnung. Das Verhältnis Mensch zu Mensch. Diese abbildliche Würde, die jetzt noch dem Menschen übrig geblieben ist. Wir haben nur noch eine abbildliche Würde. Nicht mehr die eigentliche Würde aus dem Vorsündfall und vorsintflutlichen Geschehen. Ja, durch den Sündenfall ist letztendlich auch die Würde des Menschen zerbrochen. Und man sieht es ja, das ungeborene Leben hat keinen Wert mehr. Ja, und ich kann nur warnen, wenn diese 2 Damen, die sie da von der SPD aufgestellt haben, an die Regierung kommen, dann wird dieser Paragraph als erstes fallen. Dann ist das ungeborene Leben freiwillig. Ist es jetzt schon. Ja? Und diese abbildliche Würde, die wir nach der Sintflut noch haben, ist aber trotzdem noch so stark, dass man hier diese sittliche Ordnung braucht. Hier werden Mann zur Frau zugeordnet und Frau zum Mann. Ja? Die Ausbreitung des Menschen wird geregelt und das Verhältnis zur Tierwelt wird ganz neu. Was heißt ganz neu? Es wird überhaupt erst einmal in, wie soll ich sagen, Stein und Meißel hineingearbeitet. Und es ist ein Vorläufer letztendlich zum Gesetz auf Sinai, da kommen wir auch noch drauf. Großartiger als das Sittliche ist die natürliche Weltordnung, die rettende Gnade, die Noah als Stammvater einer neuen Menschheit übrig gelassen hat, setzt die Verheißung der Verschonung des Lebens des Menschen bis auf den jüngsten Tag fort. Und das, was wir hören, Saat, Ernte, Frost, Hitze, Sommer, Winter, Tag und Nacht, es wird immer bleiben. Der Regenbogen ist ein Garant dafür, dass Gott seine Zusage auch in dieser Hinsicht nicht bricht, bis das Endgericht dann kommen muss. Der Regenbogen bedeutet immer, es ist noch Gnadenzeit. Es gibt, vor der Sintflut gab es keinen Regenbogen, war auch nicht nötig, weil keine Wolken da waren. Ja, da gab es das noch nicht. Aber jetzt haben wir den Regenbogen und der zeigt uns auch ein Stück weit, es ist noch Frieden zwischen Gott und den Menschen. Persönliche Mittler, der uns in Jesus Christus zuteil geworden ist, der ist derjenige, der letztendlich an beiden Seiten dieses Bogens steht, um ihn zu garantieren. Und Gott hat jetzt schon seit 5000 Jahren diese Verheißung am Ararat gnädiglich erfüllt. Gottes Gnade steht noch und seine Ararat-Verheißung, sie dauern weiter an zum Trost für uns, für alle Bekümmerten und Beladenen. Schau auf den Regenbogen und schau aufs Kreuz. Es ist die Vorbereitung für das Kreuz. Amen. Amen.